Hallo, liebe Leute, heute geht's direkt los. Heute ist alles ein wenig anders, als wir es gewohnt sind. Es gibt kein Jingle und keine tolle Intro von Niklas, der wahrscheinlich immer noch in der Schlange für den Bubblehead von Shohei Ohtani steht. Aber dafür habe ich jemanden mitgebracht, der schon sehnsüchtig auf euch alle wartet. Hallo, Lukas.
Ja, hallo, Kevin. Ja, Niklas steht bestimmt an. Ich habe davon gesehen oder ich habe die Bilder, Videos gesehen. Los Angeles, Bobblehead Night von Shohei Ohtani. Standen die Leute, glaube ich, 7 Stunden in der Schlange. Also schöne Grüße an Niklas. Nee, genau, Niklas ist, glaube ich, im Urlaub. Weißt du überhaupt, wo der ist? Hat er uns gar nicht erzählt, oder?
In Griechenland.
Griechenland, ne? Ja, hat er auf Instagram verfolgt. Nee, aber schön, dass ich wieder hier bin. Ich habe das Gefühl, ewig nicht mehr hier zu sein, war jetzt, glaube ich, ja, einfach nur den ganzen August raus aufgrund von Urlaubszeit und Arbeit war auch viel los und so. Und bestimmt, wenn ihr uns gerade zuhört, geht es euch vielleicht auch so, dass ihr das Gefühl habt, eine entfernt bekannte Stimme zu hören, die ihr aber nicht mehr so ganz zuordnen könnt. Nee, ich bin, wie gesagt, froh, wieder hier dabei zu sein heute.
Sehr schön.
Genau. Ja, ich würde auch direkt einmal reinstarten. Wir haben heute ein straffes Programm, glaube ich, wenn ich so in unsere Notizen gucke. Und zwar geht es nicht nur gerade in die heiße Phase der Regular Season, welche in ziemlich genau einem Monat endet, sondern wir werden heute auch unter anderem über diverse Rekorde und Meilensteine unserer MLB-Superstars reden und auch eine potenzielle Regeländerung einmal diskutieren, die du uns mitgebracht hast, Kevin. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Also ja, wie gesagt, wieder ein straffes Programm und da werden wir wahrscheinlich direkt auch gleich einmal reinsteigen. Ich bin froh, dass du heute hier dabei bist für Baseballwissen und ich ein bisschen für die Stimmung.
So haben wir es heute aufgeteilt.
Genau, ich dachte, oder?
Wenn wir mal sehen, was am Ende bei rauskommt.
Sehr schön. Aber hey, also ich habe natürlich die Folgen, soweit ich irgendwie das auch noch unterkriegen konnte, der letzten Wochen verfolgt und vor allen Dingen mit großem Interesse die letzte Folge, wo ihr mit Jendrik Speer, dem Trainer der deutschen Nationalmannschaft, reden konntet. Da würde ich gleich einmal reinstarten. Also wie war das so? Ich wäre sehr gerne dabei gewesen.
Jetzt werde ich quasi interviewt, wie das Interview mit dem Nationaltrainer war. Auch ja, toll, genau. Ne? Ja, war eine tolle Erfahrung, muss ich sagen. Also ich glaube, da spreche ich auch für Niklas mit dem Nationaltrainer, egal von welcher Sportart, hat man ja jetzt nie so mal die Chance, so ins Gespräch zu kommen. Und ich finde, wir im Ruhrpott sagen dazu, ist ein geiler Typ. Mit dem kann man sich hinsetzen, kann man sich gut unterhalten, hat richtig Spaß gemacht, waren richtig tolle Einblicke so in die Arbeit, die man so als Nationaltrainer hat, die man vielleicht jetzt als Außenstehender gar nicht so auf dem Schirm hat. Und ich finde spannender Einblicke und Ausblicke für den deutschen Baseball und habe mich sehr gefreut.
Ja, cool. Also wie gesagt, ich habe die Folge gehört als ganz normaler Zuhörer sozusagen und fand es auch super interessant, super spannend, einfach wie der deutsche Baseball sich entwickelt und wie die Nationalmannschaft sich selber entwickelt, aber auch jetzt die letzten Spiele. Ich glaube, ihr habt über die, wie haben sie es genannt, German Series oder Tschechien Series oder so, die Freundschaftsspiele gegen Tschechien geredet. Genau, also an der Stelle einfach auch meine persönliche Empfehlung, falls ihr da draußen die Folge noch nicht gehört habt, packt sie euch am besten direkt einmal in die Warteschlange, sodass sie nach dieser Folge hier direkt weiterspielt, weil das war auf jeden Fall super interessant. Und an der Stelle auch nochmal ein bisschen weitergehend, falls ihr die Folge schon gehört habt oder nach dem Hören dann auch so euphorisch seid wie ich, dann vergesst natürlich nicht, uns dem Podcast nochmal 5 Sterne zu geben auf Spotify oder wo auch immer ihr uns hört. Das hilft uns immer sehr. Genau.
Jetzt warst du ja länger raus, Lukas, und jetzt hast du ja quasi lange Zeit, dir einen passenden Moment der Woche oder Moment des Monats auszusuchen. Was hast du da gefunden? Wahrscheinlich mit der Frage füllen wir jetzt die nächsten 2 Stunden. Dann versuchen wir uns mal auf einen Moment musst du jetzt mal herauskristallisieren. Was ist dir da so im Kopf geblieben von der letzten Woche oder vom letzten Monat?
Ja, da sprichst du was an. Also ich glaube, genau aus dem Grund bin ich wahrscheinlich länger raus gewesen. Ich habe nämlich einen bisschen längeren Moment der Woche mitgebracht heute. Und zwar, ich versuche es kurz zu halten, aber ich muss trotzdem ein bisschen ausholen. Denn mein Moment der Woche datiert sich einmal 2 Monate zurück. Und zwar auf den 26. Juni, als die Toronto Blue Jays auf die Boston Red Sox trafen. Das Spiel damals musste im zweiten Inning aufgrund heftigen Regens unterbrochen werden. Und das Ganze passierte genau in dem Moment, als ein guter Herr Danny Jansen, also damals der Catcher der Blue Jays, mit einem 0-1-Count am Schlag stand. Also so weit, so gut. Das kann natürlich mal passieren. Ne? Wenn Regen oder ein längeres Rain Delay ist, kann leider nicht weitergespielt werden. Das Spiel wurde demher abgebrochen und musste später wiederholt werden. So, in der Zwischenzeit wurde Jansen allerdings getradet, und zwar von den Blue Jays zu den Red Sox. Das war eben auch damals das Matchup in dem Spiel. Und jetzt am vergangenen Montag wurde das Spiel eben genau an der Stelle fortgesetzt, wo man es unterbrochen hatte, nämlich im zweiten Inning mit theoretisch Danny Jansen am Schlag. Jetzt konnte der natürlich nicht mehr für die Blue Jays weiter at bat gehen, weil spielt er jetzt für die Red Sox. War ein anderer Toronto-Spieler, ein anderer Blue Jays-Spieler at bat. Aber Danny Jansen, jetzt natürlich Catcher der Red Sox, stand dann eben hinter der Plate als Catcher. Von daher wurde er nicht nur im selben Spiel theoretisch oder hat nicht nur im selben Spiel für 2 Teams gespielt, auf dem Papier zumindest, sondern theoretisch gesehen auch gleichzeitig gebettet, geschlagen und gleichzeitig eben auch gecatcht. Sehr kuriose Geschichte, wie ich finde. Und ich habe jetzt gerade, als ich auf dem Weg nach Hause nochmal durch Instagram gescrollt bin, auch gesehen, dass deutsche Medien das Ganze aufgenommen haben, weil das ist natürlich schon eine kuriose Situation, ne? Stell dir mal vor, das wäre im Fußball so. Schlagzeile, Manuel Neuer steht gleichzeitig in einem Spiel im Tor, in der einen Halbzeit, sagen wir mal, für Bayern München, in der anderen für Dortmund. Hast du die ganze Geschichte verfolgt? Hast du es mitbekommen?
Ja, ich habe es auch mitbekommen. Absolut kurioses Ding. Jetzt glaube ich auch so wahrscheinlich nicht mehr geben. Weil es ja nur mit dieser Anpassung des Schedules irgendwo möglich gemacht wurde. Ja, auf jeden Fall ein toller Moment der Woche.
Ja, Moment der letzten 2 Monate.
Ja, oder? Der hat sich ja entwickelt über die Zeit, ja.
Ja, genau. Nee, aber ja, das muss man erstmal nachmachen. Was hast du uns denn mitgebracht?
Mein Herz pocht ja auch immer so ein wenig für die alten Veteranen, gerade beim Pitching. Und ich hatte schon, als Max Scherzer sein Comeback gegeben hat, das als mein Moment der Woche. Und wir hatten in der letzten Woche ein ähnlich historisches, würde ich fast schon sagen, Comeback in der MLB. Und zwar das Comeback von Justin Verlander für die Houston Astros. Zum ersten Mal wieder on the mound seit Anfang Juni, meine ich, hatte jetzt mittlerweile zwei schwierige Outings, einmal gegen die Red Sox und einmal gegen die Phillies, wenn ich das richtig im Kopf habe, ne? Kann das sein? Ich meine schon, dass das erste Spiel gegen die Phillies hat er gepitcht. Ja, beides mal ein wenig rostig noch, wenn man so sagen mag, aber ich finde es super, wenn die ihren Weg wieder zurückfinden. Und ich glaube, dass Justin Verlander im September ein ganz wichtiges Puzzleteil sein wird für die Rotation der Astros. Ich hab das erste Comeback von ihm quasi live verfolgt bei MLB TV. Und dann, da wurde auch drauf eingegangen, was er für einen Rekord hat im September mit den Astros. Magst du mal schätzen? Auch wenn das natürlich keine richtige Pitcher-Statistik ist, aber so fürs Gefühl einfach mal.
Vom was hast du gesagt, vom ERA?
Nee, vom Rekord.
Achso, vom, ja. Sag's mir, ich habe gar keinen Anhaltspunkt gerade.
17-4. Also wow. Der Mann weiß, wie man im September pitcht für die Astros. Und ich glaube, langsam, ich bin ja eh auf dem Astros-Hype-Train, ich weiß nicht, ob du das in den letzten Folgen mitbekommen hast, langsam klicken so die letzten Teile und pünktlich zum Playoff-Start werden die Astros auf jeden Fall wieder ein ernstzunehmender Contender sein.
Ja, Ich muss sagen, ich finde die Astros immer ein bisschen problematisch, immer noch aufgrund des Skandals von vor einigen Jahren. Aber du hast komplett recht, wenn du sagst, dass die gerade einfach heiß laufen. Ich finde übrigens, um da noch mal kurz drauf zurückzukommen, das Attribut, das du Justin Verlander gegeben hast, du hast, glaube ich, gesagt, er ist ein bisschen rostig. Finde ich sehr gut, weil er ist ja auch nicht mehr der Jüngste, ne? Ich glaube, 41 habe ich jetzt letztens gelesen.
Ja.
Genau,
Ja, dann,
so.
und die letzten Jahre waren ja immer wieder von Verletzungspausen geprägt. Und ich glaube, da braucht man ein, zwei Spiele, um wieder reinzukommen, um wieder in seinen Rhythmus zu kommen. Und ich meine, mit den Red Sox und den Phillies hat man jetzt keine Laufkundschaft gehabt in den ersten beiden Spielen, sodass JV noch ein wenig braucht.
Ja, gut. Aber du hast es gerade auch schon gesagt, oder wir haben es gesagt, die Astros laufen gerade heiß. Und da würde ich gleich einmal auf unseren Wochenrecap zu sprechen kommen. Die Astros haben nämlich gegen die Baltimore Orioles gespielt. Magst du mal berichten, Kevin? Hast du
Ja, genau.
die
Also
Serie gesehen?
ich habe mir die Conceded Games angeguckt von allen vier Spielen. Also es war eine Four-Game Series mit einem Split. 2-2 natürlich dann im Split. Die Astros haben das erste Spiel 6-0 gewonnen. Dann haben sie zwei Spiele knapp verloren. 7-5, 3-2 und haben Spiel 4 zum Split 6-3 gewonnen. Und bis auf das erste Spiel, das relativ klar war mit dem 6-0 und dem relativ schwachen Outing von Corbin Burns, waren das alles Spiele, die sehr lange sehr offen waren. Also da hat sich das meistens in einem Inning entschieden, wer gewinnt. Und ich glaube, das ist auch so ein kleiner, diese Serie ist auch so ein kleiner Playoff-Vorgeschmack von beiden Teams, die voraussichtlich, da lehne ich mich jetzt mal nicht zu weit aus dem Fenster, in die Playoffs kommen werden und eventuell vielleicht da auch nochmal gegeneinander spielen. Und ja, das ist so ein kleiner Fingerzeig, wohin es in den Playoffs oder worauf es ankommt, nämlich auf die kleinen Dinge. Da können kleine Fehler schon sehr viel ausmachen und dann verliert man die Spiele und ein verlorenes Spiel kriegt man nicht wieder zurück. Und jetzt habe ich, glaube ich, genug Phrasen dazu rausgehauen, ne? Das Einzige, was noch bemerkenswert war in dem Spiel, in Spiel 2, hat Santander seinen 38. Home Run geschlagen zu dem Zeitpunkt.
Nicht schlecht.
Ich glaube, er wird nach Soto der zweitbeste Hitter auf dem Free Agent Markt jetzt im Winter. Und da können
Wow.
sich einige Franchises einen Knick ins Ohr machen,
Ja, hast du.
um da mal vielleicht vorstellig zu werden.
Ja, cool. Wenn du Santander ein bisschen verfolgst, hast du irgendwie ein Team, wo du sagst, da wird er gut hinpassen?
Ich kann das da an der Stelle noch gar nicht abschätzen. Also ich will das gar nicht ausschließen, dass er bei den Orioles auch bleibt.
Okay.
Ich finde, sind zwei offene Posten für mich. Bei Soto bin ich ein bisschen mehr drin, was so die Rumors angeht, aber auf die darf man ja immer nicht so viel geben, ne? Ich glaube, Teams sind gut daran beraten, wenn sie bei Soto nicht unter den Top 3 sind, was die Verlosung angeht, sich schnell auf Santander zu fokussieren. Vielleicht kann man so ja einen Deal eintüten und alle gucken auf Soto. So, das könnte ich mir
Na gut.
vorstellen.
Ja, total spannend. Ein Veto muss ich allerdings noch einlegen, bevor ich mit der nächsten Serie weitermache. Und zwar hast du gesagt, die Orioles kommen wahrscheinlich in die Playoffs. Ich erinnere nochmal an meinen Hot Take von Anfang der Saison, dass ich gesagt habe, die Orioles kommen auf Platz 4. Und jetzt wissen wir, warum du hier fürs Wissen zuständig bist.
Ja gut, jetzt
Das
im August
sieht
ist man auch
natürlich
schlauer
aus.
als im März, ne?
Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja, weiß ich auch nicht, was mich bei dem Take damals geritten hat. Aber gut, machen wir weiter. Und zwar haben wir einmal deine Padres.
Ja.
Die haben gegen die Mets gespielt und zwar bei den Padres. Auch hier hatten wir wieder einen Split. Die Serie ist 2 zu 2 ausgegangen. Allerdings, ja, natürlich auch eine spannende Serie mit zwei Teams, die es noch versuchen, in die Playoffs zu schaffen. Wahrscheinlich eher dann im Wildcard-Race irgendwie über die Wildcard in die Playoffs kommen müssen. Aber ich fange mal an. Und zwar war Spiel 1 ein Offensivfest der Mets. Und die Mets hatten 17 Hits. Das ist schon ziemlich viel. Die Padres konnten mit 7 Hits in dem Spiel nur abstänkern. Das Spiel ist 8-3 für die Mets ausgegangen. Spiel 2 der Serie, dann genau einmal Gegenteiltag, umgekehrtes Bild. Die Padres holten sich das Spiel 2 mit einem ziemlich unangefochten 7-0-Sieg. Und auch hier, wenn wir mal auf die Hits geschaut haben, 16-2 Hits, Home Runs von DH Luis Arraez und Catcher Kyle Higashioka, schwieriger Name. Das heißt, die Offense der Padres lief dann auch mal im zweiten Spiel heiß. Joe Musgrove noch hervorzuheben auf dem Mount als Pitcher mit oder in 7 Innings mit 9 Strikeouts. Das war auch eine ziemlich gute Leistung und hat zum Sieg beigetragen. Spiel 3. Auf dem Papier dann ziemlich oder ja ein bisschen ausgeglichener als die ersten beiden Spiele. Allerdings die Mets dann ein bisschen effektiver mit einem 7-1 Sieg. Ja, MVP in dem Spiel und ausschlaggebend für diesen dann doch auch recht hohen Sieg war Francisco Lindor. Der schlug nämlich einen Grand Slam Home Run im vierten Inning und einen weiteren Solo Home Run im siebten Inning. Die dadurch resultierenden 5 RBIs konnten die Padres nicht mehr aufholen. Spiel 4 ging dann sehr knapp 2-3 für die Padres aus zum Series Split. Erneut sehr ausgeglichene Partie, welche die Padres nach einem doch schon relativ sicher aussehenden 2-0 Rückstand im siebten Inning durch Home Runs vom Profar und im achten Inning dann durch Home Run von Jackson Merrill drehen konnten und damit den Sieg einfahren konnten. Von daher auch hier spannende Serie zweier Teams, die noch Siege brauchen.
Was glaubst du, wer von beiden kommt in die Playoffs? Oder beide?
Ja, schwierig. Also es kommt natürlich darauf an, ne? Also ich würde tendenziell eher zu den Padres tatsächlich tendieren. Das ist ein blöder Satz. Aber die sind gerade irgendwie ein bisschen heißer, habe ich so im Gefühl, ohne jetzt konkret die Spiele immer alle verfolgt zu haben. Die Mets ein bisschen inkonsistenter, würde ich sagen. Übrigens, mir fällt gerade auf, Kevin, das war das Matchup deiner zwei Lieblingsteams.
Ja.
Also gehe ich davon aus, dass...
Ich habe auch gesagt, damit beide im Playoff-Race drinbleiben, wünsche ich mir einen Split.
Ja, gut.
Wobei es für die Padres natürlich viel besser aussieht, weil die Mets ein bisschen hinterherhinken. Die Padres sind jetzt einfach nach dem All-Star-Break so heiß gelaufen, aber alle National League West Teams, also Dodgers, Padres und die Diamondbacks sind da fast gleich auf nach dem All-Star-Break. Mhm. Und dann sehen wir mal,
gerade die Mets Reise auch, ne? Geht. Also bei den Mets war, glaube ich, das All-Star-Break würde ich jetzt nicht als den Changing Factor runterbrechen, sondern eher das Maskottchen, wie heißt der Gute nochmal?
Ja, da gab es ja jetzt mittlerweile viele Momente, ne? Grimace gab es.
Grimace, genau.
Dann gab es den Auftritt von Iglesias.
Ja, dann gab es die London Series, das hatten wir ja eigentlich immer
mal gesagt. Dann gab es die London Series, also die Mets. Rein von der Storyline müssen die Mets eigentlich auch irgendwie in die Playoffs kommen.
Genau. Verschiedene Peak-Momente, aber ich fand dann auch immer danach so ein bisschen Abfall und da sehe ich die Padres ein bisschen konsistenter in den letzten Wochen.
Ja. Vor allem seitdem die Spiele, in denen sie zurücklegen, auch mal gewinnen. Also das ist ja in dieser Saison fast schon Usus geworden.
Ja.
Aber wollen wir mal gucken, was sonst noch so in der MLB passiert ist. Ich glaube, da ist einiges passiert. Anfangen würde ich mit Aaron Judge, der jetzt seinen 50. und 51. Homerun der Saison geschlagen hat.
Unglaublich.
Der Rekord in der American League liegt bei 62 Homeruns. Hat ein gewisser Aaron Judge geschlagen.
Ah, okay.
2022. Glaubst du, er schlägt mehr als 62 Homeruns?
Boah, Wenn er jetzt schon bei 51 ist, und ich weiß nicht, ist das der aktuelle Stand, auch mit den Spielen jetzt von gestern, vorgestern?
Ich meine also, ja.
Vielleicht ist da sogar was dazugekommen, ich bin mir gerade nicht sicher. Aber ja, das eigentlich ist das drin, oder?
Ich finde
schon, das ist drin. Es sind jetzt noch knapp 30 Spiele zu spielen. In Home Runs kann man auch noch hauen.
Zwölf müsste er schlagen. In 30 Spielen müsste er, also wenn es ungefähr 30 Spiele sind, müsste er 12 schlagen, um seinen eigenen Rekord zu knacken.
Okay.
Ja. Und wenn er, ich habe gelesen, wenn er jetzt die 60 knacken würde, wäre das zum 10. Mal in der MLB passiert. Und dann 2-mal durch Aaron Judge.
Wow. Unglaublich. Also ich habe, glaube ich, mal ein paar Mal gedroppt, dass ich Aaron Judge irgendwie unsympathisch finde. Ich kann es gar nicht runterbrechen, aber unabhängig von meiner persönlichen Antipathie gegen ihn, ist er einfach ein krasser Zocker und Hot Take an dieser Stelle, oder hot, so hot ist es vielleicht gar nicht, aber ich sage, er bricht seinen eigenen Rekord.
Man könnte sogar einen Case aufmachen, dass er vielleicht der beste Hitter aller Zeiten ist. Zumindest in seiner, vielleicht nicht über den Zeitraum, aber in seiner Peak.
Ja.
Wenn man mal, also ich glaube, das sprengt jetzt hier den Rahmen, wenn wir da in die Diskussion gehen. Aber vielleicht behalten wir uns den Gedanken mal im Hinterkopf und sprechen Ende September nochmal darüber, wenn er an der 70 kratzt.
Sehr gerne, weil ich habe da auch noch eine Meinung zu, aber diese Kategorie, in der wir uns gerade befinden, nennt sich kurz und knapp. Deswegen cutte ich dich hier mal und mache einfach weiter mit einem weiteren Meilenstein eines weiteren absoluten Superstars der MLB. Und zwar ist natürlich von wem auch sonst die Rede von Shohei Ohtani. Der hat nämlich jetzt auf ja auch sehr, sehr spektakuläre Weise einen Meilenstein markiert. Und zwar ist er in den sogenannten 40-40 Club eingetreten und das Ganze auch mit einem Grand Slam Walk of Home Run. Das muss man nämlich.
Soll es auch anders sein, ne?
Genau, allein das muss man sich mal vor Augen halten.
Für Ohtani.
Der 40-40 Club ist so ein bisschen was wie heißt das jetzt im Basketball? Ich hatte es mir aufgeschrieben, komm gerade aber nicht drauf.
Also
Triple-Double, glaube ich, ne? Triple-Double nennt man das. Und der 40-40 Club ist letztendlich oder markiert 40 Home Runs und zeitgleich 40 Steals in einer Saison. Fun Fact, mittlerweile ist er auch schon im 42-42 Club. Also einfach unaufhaltbar, der Junge. Und ist damit auch der sechste Spieler in der Historie, der überhaupt in diesen sogenannten Club aufgestiegen ist und befindet sich da in bester Gesellschaft mit unter anderem Barry Bonds, A-Rod oder auch Ronald Acuña Jr. Ist aber der Spieler von dieser Liste, der diesen Rekord als schnellstes in einer Saison erreicht hat. Also ich glaube, er hat jetzt das 40-40 innerhalb von, also ich weiß gerade nicht die Anzahl der Spiele, aber ich glaube, 21 Spiele schneller als der dann schnellere Spieler in der Saison erreicht. Macht das Sinn, was ich gerade erzähle? Ich hoffe schon.
Der dann schnellste, ja.
Genau.
Eine Frage noch dazu. Gründet Ohtani seinen eigenen 50-50 Club?
Ich würde alles unterschreiben. Ich würde alles unterschreiben bei Ohtani. Er spielt einfach eine unglaubliche Saison. Und das, nachdem er gerade von einer Verletzung wiederkommt. Ja, also alles ist drin, auch da, ne? Wieder das gleiche Thema wie bei Judge. Es sind noch genug Spiele, um vielleicht auch noch einen 60-60 Club aufzumachen.
Dann, also das wäre komplett irre.
Das wäre irre, aber bei Ohtani ist alles möglich.
Ja, das stimmt wohl. Gucken wir weiter in die MLB und da will ich mit schönen Nachrichten mal weitermachen. Welcome to the show, Dylan Cruz. Top 3 Prospect der Washington Nationals hat jetzt sein Debüt gegeben und hat auch direkt ein Debüt-Homerun geschlagen gegen die Yankees als Leadoff-Hitter. So kann man mal starten, oder?
So kann man auf jeden Fall mal starten. Ich muss ehrlich gestehen, der Name sagt mir jetzt nichts. Hast du schon vorher von ihm gehört? Oder jetzt nur im Rahmen des Debüts?
Also als wir mal ein bisschen über einen Draft gesprochen haben, habe ich mir mal einen Draft aus 2023 angeguckt und da gibt es noch einen ganz interessanten Fakt. Die Top 4 Picks aus 2023, also von denen spielen mittlerweile 3 in der MLB. Innerhalb eines Jahres ungefähr. Ein bisschen mehr als einem Jahr. Und das ist zum ersten Mal seit 27 Jahren, glaube ich, der Fall.
Das ist sehr ungewöhnlich, weil wir hatten es ja auch, als wir darüber schon geredet haben, ohne jetzt nochmal zu weit auszuholen, aber normalerweise gehen die Rookies oder die neuen Spieler, die gedraftet wurden, ja erstmal durch die Minors und brauchen ein paar Jahre, bis sie hoch in die MLB kommen. Aber ja, cooler Fact.
Und die also, Top 4 ist es
auch für die Jungs.
Ja, es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass die Top 4 noch komplettiert wird. Alles wartet auf den Nummer 3 Pick von damals, Max Clark von den Detroit Tigers, ein Outfielder. Und die Anzeichen stehen gar nicht so schlecht, dass Max Clark auch noch sein Debüt feiert. Dann hätten wir 4 von 4. Die anderen 4, um sie mal zu nennen, Paul Skeens, Dylan Cruz natürlich und Wyatt Langford.
Oh, wow.
Ja.
Krass. Also, ja, aber es sind doch auch noch ein paar mehr. Die waren dann wahrscheinlich nicht die irgendwie die Top-Picks. Ich hatte gerade noch ein paar mehr Namen.
Es sind wahrscheinlich mehr, aber in der Dichte ist es zum ersten Mal seit, ich meine, 27 Jahren, dass aus den Top 4 3 Spielern innerhalb von einem Jahr oder kurz darüber starten in der MLB. Absolut. Aber das ist ja so ein bisschen der Trend, den wir auch bei unseren Draft-Folgen gesehen haben, dass die Spieler eher ready sind oder eher mal reingeworfen werden.
Ja, cool. Klar. Ja, und dann hast du uns, glaube ich, noch News von den Cubs mitgebracht, sehe ich hier gerade.
Genau, extra für André.
Eine Rolle.
Der Taylor Swift-Content bricht nicht ab und da wird Niklas sich jetzt, wenn er in Griechenland im Urlaub ist und auf der Liege liegt, wird sich jetzt freuen auf diesen Moment, weil die Cubs nämlich eine Winning-Streak haben, beziehungsweise sehr heiß unterwegs sind. Und woran könnte das liegen? Genau, ja,
an ich Taylor hab's jetzt schon Swift. Vorweggenommen, ne? Natürlich.
An Taylor Swift. Craig Counsell, der Manager der Cubs, hat nämlich eine Taylor Swift Candle geschenkt bekommen. Die so Smells like Taylor Swift steht da wohl drauf. Und die wird angemacht vor den Spielen. Und seitdem sind die 9-3 in den letzten 12 Spielen. Ja, so einfach kann es manchmal gehen. Das ist die Taylor Swift Magic. Und falls ein Team da noch am Struggeln ist oder noch den letzten Push braucht, holt euch die Kerze.
Okay, also das nehme ich jetzt als Tipp für die White Sox vor allen Dingen.
Ja, die brauchen wahrscheinlich mehr als eine Kerze.
Ja, ein bisschen eine Fangfrage, aber glaubst du, das liegt wirklich jetzt an der Candle? Oder, also ich kann ja mal vorwegnehmen, bevor du deine Meinung dazu abgibst, ich glaube, das ist ein bisschen Marketing und finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen plump, aber lass mich gerne von anderem überzeugen.
Natürlich vertraue ich in die Magie von Taylor Swift. Nein, Spaß. Die Chicago Cubs haben aus meiner Perspektive eigentlich im ganzen Jahr so wenig underperformed. Also sie waren ihren eigenen Ansprüchen zumindest immer hinterher, auch wenn wir André dazu gehört haben. Und die haben nie diese konstante Basis gefunden. Und meistens ist das ja so, wir haben auch die Moves an der Trade-Deadline nicht so richtig verstanden, weil sie ja weder als klarer Buyer noch als klarer Seller aufgetreten sind. Das war so mehr, wir erhalten den Status. Und da kann das durchaus passieren, dass die mit einer ordentlichen Baseline jetzt auch solche Runs hinlegen. Würde mich allerdings überraschen, wenn der Run jetzt, sag ich mal, tatsächlich in den Playoffs enden würde. Also kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ansonsten ist es eine Saison, die im Mittelfeld ist. Und da muss man natürlich gucken. Dafür bin ich jetzt nicht so tief drin bei den Cubs, ob sich das gelohnt hat oder ob man hätte lieber einen klaren Cut ziehen sollen. Aber man kann das jetzt natürlich auch als Startschuss für eine neue, also für die neue Saison schon sehen und da dann anknüpfen.
Ja. Auf jeden Fall, und da sprichst du was an, also wir werden heute so ein bisschen und wahrscheinlich auch in den nächsten Folgen auf jeden Fall noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen, wie die Cubs und auch andere Teams gerade so dastehen und welche Chancen überhaupt noch für die Playoffs bestehen. Bevor wir da ein bisschen tiefer reingehen, noch eine letzte Frage an dich zu der Taylor Swift Candle. Und zwar, findest du, es sollte eine Regeländerung geben, die besagt, ab nächster Saison sollten alle Teams eine Taylor Swift Candle in ihrem Clubhaus stehen haben?
Ich glaube, das überlassen wir den Teams, bei welchem Duft sie sich am besten vorbereiten können für ein Spiel. Wo wir jetzt schon beim Thema Regeländerungen sind, habe ich tatsächlich eine Regeländerung mitgebracht, die eventuell die MLB-Teams treffen könnte oder auch nicht. Ich weiß nicht, hast du schon was von dem Minimum an Innings für Starting-Pitcher gehört?
Noch nichts darüber gehört, ehrlich gesagt.
Also die MLB, das hat man ja in den letzten Jahren jetzt gesehen, dass sie die Liga insgesamt durch Regeländerungen irgendwie attraktiver machen möchte, beziehungsweise vor allem
Ja.
irgendwo spektakulärer. Sei es die Pitch Clock, die ja, glaube ich, so das größte Element jetzt erstmal ist, der Spiel ja dynamischer gemacht hat. Und in diesem Kosmos an Regeländerungen wird jetzt auch ein Minimum für Starting Pitcher diskutiert von 6 Innings momentan. Heißt, der Starting Pitcher muss mindestens 6 Innings auf dem Mount stehen. Ausnahmen gibt es davon. Er hat bereits vor 100 Mal gepitcht. Er ist verletzt und muss raus, muss danach aber dann auch zwingend auf die IL. Oder er hat 4 Earned Runs zugelassen.
Okay, wild.
Ja. Ziel dahinter laut MLB, also laut MLB-Offiziellen, ist, dass man das Prestige vom Starting Pitcher wieder ein bisschen ja in den Fokus rückt, weil man kennt ja diese Berichterstattung, wenn man jetzt, weiß ich nicht, Padres gegen Dodgers, sage ich jetzt mal, dann ist es Joe Musgrove gegen Yamamoto. So,
Ja.
und dann, da wird ja in der Berichterstattung wird ja schon sehr der Starting Pitcher in den Vordergrund gerückt. Im Spiel kann es aber sein, dass der Starting Pitcher dann relativ schnell raus ist und dann hat man ja dieses Bullpen Game, was wir in der letzten Zeit oftmals in Spielen erleben. Und der Starting Pitcher spielt dann nur so eine untergeordnete Rolle. Ein anderer Aspekt, der immer dazu noch in den Raum geworfen wird, ist die hohe Anzahl an Verletzungen. Also die Tommy John Surgeries sind, glaube ich, extrem gestiegen. Und dieser ganze Pitching-Stil beruht ja oftmals nur noch auf Velocity, also Fastball.
Ja.
Der muss knallen.
Genau, das
Und
wird
weil
immer
man
gesagt,
da,
dass die Verletzungen da so ein bisschen herkommen, ne?
ja, und da gibt es halt Meinungen, ich bin jetzt kein Arzt, ne, aber da gibt es zumindest Meinungen, die sagen, dass wenn du, schade eigentlich, ne, sonst könnte ich das jetzt medizinisch fundiert belegen, dann könnte ich eine Studie drüber machen, aber
Ja.
das haben auch einige andere
Sorry.
gemacht, und die kamen zu dem Schluss, dass diese hohe Belastung in diesem hohen MPH-Bereich dazu führt, dass die Pitcher sich häufiger verletzen. Und mit einem Minimum an Innings sorgt man quasi dafür durch die Hintertür, dass man sich als Starting Pitcher seine Kraft einteilen muss.
Oh wow. Das
Und also
hört sich
man
erstmal sehr weit hergeholt an.
ja, also das ist nicht
Ja.
meine Begründung. Das
Ja.
ist eine Begründung von Experten für ja für Pro und Contra zu dieser Regel,
Ja, ist klar.
zu dieser Regeländerung. Heißt, man zwingt quasi die Starting Pitcher dazu, ein größeres Repertoire zu haben oder einen anderen Plan. Einen anderen Matchplan. Also
Ja.
man kann nicht immer, sag ich mal, auf 120% werfen. Man muss gucken, dass man die Innings erreicht. Wenn man das nicht macht, ist es momentan so in der Atlantic League, dass man im Line-up seinen Designated Hitter-Posten verliert.
Oh,
Der ist dann,
okay. Ach so,
also
du hast so
wenn
einen
der Starting
Automatic Out
Pitcher,
quasi.
ja, der
Okay.
Starting Pitcher, der weder 100 Mal gepitcht hat vorher, noch verletzt ist, noch 4 Earned Runs zugelassen hat, aber trotzdem vor dem 6. Inning gehen möchte, geht dann, aber dann verliert man seinen Designated Hitter.
Ja, krass. Atlantic League klingelt bei mir jetzt nicht. Also, wo wird das schon getestet? Was ist das für eine Liga?
Miners.
Weißt du das? Ach so, Minor League einfach. Okay.
Ja.
Alright. Ja, spannend auf jeden Fall. Mein erster Impuls, ehrlich gesagt, ist, ja, ich kann jetzt hier nicht keine Kraftausdrücke benutzen. Aber ja, nee, finde ich gar nicht gut. Ich meine, und danke, dass du es erklärt hast. Ja, ich verstehe irgendwo, dass man sagt, hey, man möchte natürlich jetzt die Verletzung reduzieren und das soll geschehen durch eine Veränderung des Spiels und dadurch, wie die Position Starting Pitcher gesehen wird. Ich weiß aber nicht. Ich glaube, das ist ein bisschen eine Milchmännchenrechnung, hört sich zumindest erstmal so für mich an. Ich meine, ich habe immer so ein bisschen, oder gerade jetzt, wenn du es, als du es erzählt hast, das Season-Debüt von Yamamoto war es, glaube ich, im Kopf, wo er auch am Anfang richtig, ja, jetzt habe ich schon wieder einen Kraftausdruck im Kopf. Er hat nicht gut gepitcht, sagen wir es so. Und da finde ich, ist es dann auch okay, wenn er nach 3 Innings oder was da rausgeht. Also ich glaube, dass jetzt ein Pitcher nach dem ersten Inning irgendwie ausgewechselt ist, das ist dann doch relativ selten. Da muss schon einiges passieren. Aber wenn es einfach nicht läuft, also ich kenne das selber, ich bin ja selber auch Pitcher, wenn es nicht läuft, dann was sollst du da weiter? Ja, nee, das ist alles, das ist bescheuert, finde ich. Zumindest die Anzahl an 6 Innings erscheint mir, ehrlich gesagt, auch ziemlich hoch. Ich glaube, das ist sowieso aktuell zumindest doch eher die Seltenheit und kommt nur vor, weil man jetzt wirklich gut ins Spiel reinfindet, dass man auch mal die 6 Innings als Starting Pitcher erreicht. Oder, also, wie siehst du das Ganze?
Ja, so grundsätzlich erstmal noch zu deinem Yamamoto-Argument. Ja. Man hat ja die Möglichkeit, den Pitcher rauszunehmen mit diesen 4 Runs. Also 4 Earned Runs.
Ja, okay.
Das heißt, wenn es wirklich tatsächlich sehr in die Hose geht, kann man ihn rausnehmen. An sich, was glaubst du denn, wie die Realität aussieht? Wie hoch wird im Durchschnitt gepitcht? Oder wie lange wird im Durchschnitt gepitcht in der MLB? Ja.
Ein Durchschnitt ist jetzt schwierig für mich runterzubrechen.
Ja, kann sein.
Du hast natürlich auch mal irgendwie ein Complete Game dabei. Du hast aber auch mal sowas wie Yamamoto dabei, dass er nach 3 Innings raus muss. Ich wäre jetzt einfach in der Mitte irgendwie 4, 5 Innings oder so, 5.
Mhm. Wir sind momentan in der MLB bei 5, 2, 5.
Ah ja.
Innings pitched. Ja. Vor 10 Jahren waren wir bei 5, 9, 7.
Okay. Das ist interessant.
Ja. Also da hat man ja auch eine Entwicklung zu einem kürzeren Stint, sag ich mal, auch wenn es noch, ja. Und in der AAA, also in der höchsten Minors League, ist man momentan bei 4-3 Innings pitched.
Ach krass, weniger sogar.
Ja.
Okay, das ist
Ich finde beide Seiten haben so ihre Berechtigung, ne? Also das, was du jetzt als Gegenteil vorgebracht hast, finde ich irgendwo nachvollziehbar. Auf der anderen Seite finde ich den Angang auch nicht verkehrt. Das ist so ein bisschen, was man haben will. Ich finde, das ist eine Regel, die bringt uns vielleicht ein wenig Oldschool MLB wieder. Also wo der Starting Pitcher wirklich so der Kopf des Bullpens ist. Ich weiß halt nicht, inwieweit man das so erzwingen kann, ne? Ich kann mir vorstellen, dass sich das auch in der Zusammensetzung des Bullpens dann ganz anders auswirkt, dann in der Herangehensweise an das Pitching, im Training, in den Minors, im Pitching. Ich glaube, das hat ganz weite Konsequenzen, weil man ja dieses Volume am Pitching reinkriegen muss und einen ganz anderen Werkzeugkasten den Pitchern an die Hand geben muss als...
Du veränderst die Position auch einfach letztendlich. Ja. Ich habe ein paar Fragen und noch ein paar Kommentare und gerade ist viel dabei, aber ich versuche das mal eben zu sortieren. Und zwar, das gilt jetzt nur, oder also das ist ja noch gar nicht beschlossen, so habe ich es verstanden, in Planung oder in Diskussion, aber das würde nur für Starting Pitcher jetzt die Regel gelten.
Ja, genau.
Ist da auch eine Regel für Relief-Pitcher irgendwie. Die können nach wie vor quasi ein Inning pitchen und dann auch wieder raus.
Ja, die Möglichkeit, man kann es auch, also man kann den Starting-Stint ja auch vergrößern, indem man die Relief-Pitcher reglementiert. Das geht ja auch. Wenn ich zum Beispiel sage, der Relief-Pitcher muss länger am Feld stehen, kann es ja automatisch sein, dass der Starting, also verstehst du, wie ich das meine? Dann verschiebt sich alles einfach nach hinten ein wenig. Eine Möglichkeit ist momentan, ein Better-Minimum für Reliever einzuführen. Da wird zum Beispiel mit der Zahl 5 spekuliert. Aber das ist alles noch sehr, sehr vage.
Das finde ich irgendwie ein bisschen besser, das Ganze an die Better zu knüpfen. Ich weiß nicht, warum. Müsste ich vielleicht noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Aber für mich hört sich das als eine bessere Regel an, so rum, als jetzt eine Minimumanzahl an Innings. Weil in so einem Inning, da kann ja so viel passieren. Weißt du, es können Hits sein, es können aber auch Walks sein, die du irgendwie ziehst und warum du dann vielleicht ausgewechselt werden würdest im aktuellen Fall ohne diese Regel. Letztendlich kommt es wahrscheinlich irgendwie aufs Gleiche hinaus, aber ich finde ehrlich gesagt einfach, das an die Better zu knüpfen, hört sich besser an. Letztendlich nach wie vor ist aber auch ein bisschen mein Punkt, das Spiel sollte nicht, ja, es werden immer mehr Regeln eingeführt und es ist eh schon ein komplexes Spiel, weißt du, und dann hat man noch eine Regel, die ich jemanden erklären muss, der sich nicht mit Baseball auskennt. Das ist jetzt natürlich nicht in der Diskussion bei den MLB-Meetings. Es ist kein Argument, aber ja. Ach man, lass das Spiel doch einfach das Spiel sein. Also auch jetzt mit der Pitch Clock, und das führt mich eigentlich zu meinem nächsten Argument. Darüber wurde jetzt gar nicht geregelt, dass das ja vielleicht auch ein bisschen zu den vielen Verletzungen beiträgt und auch zu der Verringerung dann dementsprechend der gepitchten Innings im Vergleich zu den letzten 10 Jahren. Aber auch das ist natürlich eine Regel, um das abzuschließen einmal, die jetzt eingeführt ist, die das Spiel meiner Meinung nach unnötig verkompliziert. Du weißt, was gemeint ist. Und ja, dann nochmal sowas weiteres. Ich weiß nicht. Ich bin nicht dafür. Hört man, glaube ich, raus.
Ganz, ganz leicht hört man das heraus. Pitch Clock bin ich zum Beispiel ein großer Fan von. Ich finde, das hat das Spiel richtig weit nach vorne gebracht. So für den Casual-Zuschauer auf jeden Fall. Inwieweit das jetzt bei dieser Starting-Pitcher-Geschichte sein wird. Also momentan kann ich den Impact noch schlecht abschätzen. Die probieren es ja jetzt aus in den Minors und dann vielleicht, wenn da die ersten Erkenntnisse sind, wissen wir mehr oder justiert die MLB nochmal nach und dann können wir ja gucken, wie es das Spiel beeinflusst oder nicht. Wir werden auf jeden Fall dabei sein.
Hast du noch irgendwelchen Insights dazu, ob das dann jetzt zur nächsten Saison angedacht wäre? Hast du da irgendwas gehört?
Nee, weil man sich in der genauen Dimension der Regel auch noch nicht so bewusst ist. Also in den Minors testet man das mit 5 Innings als Ziel. In der MLB schweben die 6 rum, aber das ist auch noch nicht so klar. Dann gibt es immer noch diesen Punkt mit den Relievern, also mit diesem Better Minimum für Reliever. Und ich glaube, bis das alles erstmal, das wird alles erstmal in einen Topf geworfen, dann wird es ausprobiert, dann wird geguckt. Also nächstes Jahr rechne ich eigentlich nicht damit.
Ja, Stimmen der Spieler spielen ja auch oder sollten zumindest bei sowas auch immer eine Rolle spielen, meiner Meinung nach. Aber was mich auch interessieren würde, um da mal vielleicht den Bogen zu spannen, ist eure Meinung. Also wir sind ja jetzt ein bisschen drauf eingegangen, aufs Für und Wider. Und wie würdet ihr so ein Inning-Minimum für Starting-Pitcher finden? Schreibt uns das gerne mal auf den gängigen Wegen, Instagram oder im Discord. Können wir da gerne auch nochmal drüber diskutieren mit der Community. Gut. Hast du zu dem Thema noch was, Kevin? Oder sollen wir einmal weitermachen?
Das war's. Das war's soweit.
Sehr gut. Bevor wir uns aber allzu viele Gedanken über die kommende oder vielleicht noch weiter in der Zukunft liegenden Saisons machen, gucken wir doch einmal und spannen einmal den Bogen zurück auf die aktuelle Saison. Wir haben es gerade schon ein bisschen eingeleitet. Wir befinden uns nämlich gerade in der heißen, und zwar sehr heißen Phase, wie ich finde sogar, Es ist beinahe Dezember und das heißt für uns wie jedes Jahr, es bleiben jetzt noch knapp 4 Wochen und ich habe es gerade schon gesagt, rund 30 Spiele pro Team in der Regular Season. Von daher ist jetzt natürlich der perfekte Zeitpunkt, einmal einen Blick zumindest schon mal langsam darauf zu schielen, welche Teams gute Chancen haben, die Playoffs im Oktober zu erreichen und welche Teams jetzt in den verbleibenden Spielen vielleicht noch ein bisschen zulegen müssen, um sich einen der begehrten Wildcard-Plätze zu sichern. Wozu natürlich auch, wir haben es gerade schon ein bisschen beleuchtet, deine Teams gehören, die Mets und die Padres. Ich kann mich Gott sei Dank, hoffe ich zumindest, ein bisschen zurücklehnen als Phillies-Fan. Aber genau da gehen wir vielleicht später noch so ein bisschen drauf ein. Was vielleicht einmal ganz wichtig ist, ist den ganzen Modus zu erklären. Denn ich finde es ehrlich gesagt, vielleicht geht es nur mir so, jedes Jahr aufs Neue ein bisschen, muss ich mich da nochmal reinlesen, wie das überhaupt funktioniert mit den Playoffs, wer ist jetzt gesetzt und wer muss irgendwie die Wildcard-Spiele spielen. Ja, ich weiß nicht, wie geht's dir da? Kevin, bist du da immer im Bilde oder?
Ja, im Bilde, wer gerade welche Position belegt, nicht, aber ja. Ich finde an das amerikanische System, also ich gucke ja auch gerne Football, an das amerikanische System hat man sich irgendwann gewöhnt mit den Division-Siegern, mit den Playoff-Content, also mit den Wildcard-Teams etc. Ja. Es ist, glaube ich, nur für uns Europäer ein bisschen komisch. Solange es nicht wie im Basketball dann noch Play-In-Turniere gibt etc., ist es, glaube ich, noch relativ übersichtlich. Wenn sie dazu dann kommen, dann verliere ich auch den Überblick.
Ja gut, aber dann, also wenn du magst, nimm uns doch gerne mal mit, wie der Modus aussieht.
Ja, wir haben ja insgesamt in der MLB 6 Divisions, ergo 6 Division-Sieger im besten Falle. Die sind für die...
Quick Math.
Sehr gut. Wenn ich, sobald ich daneben liege, schreit bitte ein. Dann haben wir insgesamt 6 Wildcard-Teams, 3 in jeder League. Und die Wildcard-Teams sowie der schlechteste Division-Sieger in jeder League spielen in der Wildcard-Runde. Das ist, glaube ich, so im Grunde ganz einfach zusammengefasst. Ja. Dabei spielt der schlechteste Division-Sieger gegen das schlechteste Wildcard-Team und die beiden anderen Wildcard-Teams gegeneinander.
Ja, genau. Also das finde ich immer ein bisschen... Ich weiß auch nicht, vielleicht geht's auch mir, vielleicht bin ich zu blöd für dieses Modell. Ich als Fußballfan hab's da irgendwie, oder ihr da draußen, wenn ihr auch Fußballfan seid, das ist natürlich, wie du es gerade schon gesagt hast, immer ein bisschen einfacher. Ja, aber letztendlich, also ich erkläre mir das immer so ganz gut, dass es eben die verschiedenen Seeds oder halt Plätze gibt. Das ist, du hast es gerade schon richtig gesagt eigentlich, die Seeds 4 und 5. Wenn wir jetzt von 6 Seeds ausgehen, wovon 3 jeweils von durch die Division-Sieger belegt sind und dann 3 Wildcard-Plätze je Liga, also American League und National League, dann haben wir 6 Seeds pro Liga und da spielen Seed 4 und 5 gegeneinander und der schlechteste, der Division-Sieger, das finde ich dann auch immer ein bisschen so, du hast 3 Sieger, aber dann da kommt es dann auch noch drauf an, wie gut du abschneidest im Vergleich der Division-Sieger. Dieses Team spielt dann gegen das schlechteste, also den Seed 6 sozusagen, der Wildcard-Teams. Wie du es schon gesagt hast, aber ich finde mit den Seeds zumindest ist für mich immer noch so ein bisschen so, verbildliche ich mir das ganz gerne.
Genau. Ich finde auch, wenn man drüber redet, hört sich's komplizierter an, als es eigentlich ist. Man kann es nicht anschaulich erklären. Also das ist,
stimmt.
Weiß ich nicht, ein Himmelfahrtskommando im Podcast über den Modus zu reden. Wenn die Seeds mit den Teams besetzt sind, dann können wir drüber reden. Dann ist es einfacher.
Genau, dann wird es nochmal ein bisschen greifbarer. Ja, das ist korrekt. Dann wird es greifbarer. Aber ich denke, es macht trotzdem Sinn, wenn wir jetzt auch vielleicht in den nächsten Wochen konkreter nochmal diese Begriffe Wildcard und Division-Sieger und bla und blub verwenden, dass wir das hier an der Stelle vielleicht einmal für den einen oder anderen erklären. Ja, ich habe es gerade schon ein bisschen eingeläutet. Ich lehne mich gerne zurück, wenn ich auf die Tabelle gucke. Da stehen meine Phillies ja an Platz 1. Aber hast du irgendwelche Teams, wo du ein Auge drauf legst in den nächsten Wochen? Also außer jetzt vielleicht auch deine Lieblingsteams?
Ich finde momentan Arizona ist ganz, ganz heiß.
Ja,
so, wenn ich so in die National League gucke.
Hätte ich jetzt auch genannt.
Das ist so mein Team to watch. Na, die liefern sich ein hartes Rennen um die Wildcard mit dem Padres noch und mit ein paar anderen in der National League und dann sehen wir weiter. Aber ich will auch gar nicht zu viel spoilern, weil wir in unserer ersten September-Folge über alles, was im letzten Monat passiert ist, reden möchten und auch einen Ausblick Richtung Playoffs geben möchten, sodass ich da auch noch nicht zu viel von meinen Takes raushauen möchte heute an der Stelle.
Okay, das ist akzeptiert und genauso sieht's aus. Also wir werden auf jeden Fall sogar ja noch ein bisschen mehr ins Detail reingehen. Aber es sieht natürlich auch so aus. Also jetzt kann man immer viel reden. Wir haben es gerade schon gesagt, es sind noch Spiele zu spielen. Und am Ende des Tages wird man eh schlauer sein und es wird bestimmt noch die ein oder andere Überraschung geben. Auch wenn ich da mal so hingucke, also ich habe natürlich immer leicht reden und Phillies-Fans sind auch, glaube ich, immer ein bisschen cocky, würde man sagen, also ein bisschen arrogant vielleicht, was die Leistung des Teams angeht. Auch da kann natürlich noch alles passieren. Von daher, ja, werden wir demnächst weiter darüber sprechen. Ich möchte trotzdem noch ganz gerne zwei Dinge herausstellen. Und zwar,
raus.
Das eine ist, die White Sox werden die Playoffs nicht erreichen. Das ist jetzt an dieser Stelle mein Hot Take oder mein Take, den ich droppen möchte. Und die Detroit Tigers sind eigentlich auch so ein Team, das man diese Saison so ein bisschen abgeschrieben hat. Und ist auch irgendwie immer so ein bisschen so ein roter Faden hier im Podcast. Aber die laufen in letzter Zeit auch heiß und haben theoretisch, auch wenn sie gerade auf dem vierten Platz der AL Central stehen, noch Chancen auf die Playoffs. Das ist ziemlich gering, aber es ist noch alles möglich. Also sie haben jetzt einen 8-2 Run aus den letzten 10 Spielen und darunter ist eine Winning Streak von 6 Spielen. Also Tigers, gerade mein Team to watch in den nächsten Wochen.
Ach Gott.
Und an der Stelle würde ich mal gerne Niklas noch zitieren. Go Tigers.
Oh je, wo sind wir denn jetzt gelandet?
Gut, aber more to come für das Wildcard Race im nächsten Monat. Sorry, ich habe dich unterbrochen, Kevin.
Ja, alles gut. Ich wollte jetzt eigentlich die Brücke schon zu unseren Serienempfehlungen schlagen, weil wir so über die Playoffs gesprochen haben und jetzt haben wir drei Serien mitgebracht vom nächsten Wochenende, die alle drei Einfluss auf die Playoffs haben werden, weil sich da sehr, sehr gute Teams treffen. Und da würde ich direkt anfangen mit einer Serie, die für meine Astros aus der American League ganz wichtig ist. Und zwar kommen die Royals zu den Astros für eine Four-Game-Series. Und beide haben noch entsprechende Playoff-Ambitionen. Die Astros jetzt mit einem 10-Game-Stretch, der echt happig ist. Erst die Orioles, dann die Phillies und dann die Royals. Und ich glaube, nach dem vierten Spiel gegen die Royals hat man einige Erkenntnisse gewonnen, die man noch mitnehmen sollte im September zum Nachjustieren, damit man auch den Division-Sieg klar macht. Und ich bleibe bei meinem Astros-Hype-Train und sag, sie gewinnen 3-1. Wie sieht's bei dir aus?
Ah ja, ich habe es eigentlich auch gerade schon gesagt. Also irgendwie wiederholen wir uns so halb heute in der Folge. Die Astros kann man eigentlich gar nicht mögen, meiner Meinung nach. Von daher halte ich es mit den Royals. Die laufen ja auch gerade ein bisschen heiß und sage, die holen die Serie mit 3-1. Aber
da würde ich gegenhalten, unabhängig davon, ob ich die mag oder nicht. Also rein sportlich sind die Astros für mich schon einiges stärker als die Royals.
Ja, gut, ich halte mir da auch immer so ein bisschen an das Matchup der Faces, der Teams gegenüber. Bobby Witt Jr. auf Seite der Royals und dann so ein José Altuve. Ja, auch jetzt nicht mein most favorite Spieler. Von daher, go Bobby und go Royals an der Stelle.
Wenn ich dich jetzt schon mal hier habe oder wenn wir beide schon mal zusammenkommen und über die Astros sprechen, hast du das Spiel heute Nacht mitbekommen von den Astros gegen die Phillies? Nein? Möchtest du drüber sprechen?
Nein, habe ich nicht mitbekommen. Ich habe nur mitbekommen, dass, und jetzt muss ich schon wieder mit meiner Wortwahl aufpassen, Walker hat wohl ziemlich negativ reingehauen. der hat, glaube ich, nicht so gut gepitcht auf Seite der Phillies. Das ist das
Alvarez mit einem absoluten Fabelspiel. 3 Home Runs.
Ja. Wow.
Aber weiter geht's, wenn wir bei den Phillies sind. Du hast uns ein Spiel der Phillies mitgebracht. Welches denn?
Ich habe das Spiel der Phillies, die gute alte Serie und Rivalität der Phillies gegen die Braves mitgebracht. Ja, während die Phillies natürlich weiter ihren Platz als Division-Sieger festigen wollen und das Ganze eintüten wollen, so würde ich es jetzt mal bezeichnen, haben die Braves natürlich auch noch ein bisschen was mitzureden. Die sind nämlich Zweiter in der Division und 5 Spiele zurück aktuell, also 5 Spiele, 5 Siege zurück hinter den Phillies. Und da geht es natürlich dann jetzt um jeden Sieg, wenn man es für die Braves hält. Und für die Braves geht es dann dementsprechend, würde ich jetzt einfach so callen, um die Wildcard-Plätze oder den Division-Titel. Aber auch die Mets sitzen natürlich im Nacken, weshalb auch da, wenn man ein bisschen runter in die Tabelle geht, natürlich jeder Sieg zählt, wenn es dann um die Wildcard-Plätze geht. Ich halte es natürlich, wie soll es anders sein, mit meinen Phillies, sage, die kommen jetzt wieder, lassen sich von der gestrigen Niederlage gegen die Astros nicht beeindrucken und holen die Serie gegen die Braves mit 3-1.
Ich würde hier einen Split tippen, glaube ich. Ich sehe hier ein 2-2.
Okay.
Kurz und schmerzlos.
Die Punkte nehme ich. Gut. Und dann haben wir noch eine sehr, sehr spannende Serie, wie ich finde. Und zwar 2 Teams, die aktuell auch und irgendwie auch schon die ganze Saison über, aber gerade in der letzten Zeit sehr heiß laufen und sehr, sehr spannend zu schauen sind oder anzuschauen sind. Und zwar die Dodgers gegen die Diamondbacks. Kevin, was erwartet uns da?
Ja, wir haben ja gerade schon ein bisschen darüber gesprochen, wer so für uns das heißeste Team ist oder das Team to watch, wenn du es jetzt nicht gerade mit den Tigers hältst. Und da waren wir uns beide eigentlich einig, das sind die Diamondbacks. Die haben eine riesen Aufholjagd geleistet, zusammen mit den Padres und stehen jetzt nur noch knapp hinter den Dodgers in der National League West. Darum ist es für die Dodgers auch eine sehr, sehr wichtige Partie, um den Abstand quasi zum direkten Konkurrenten zu halten, damit man den Division-Sieg auf jeden Fall eintüten kann. Und das ist die Ausgangsposition, würde ich mal sagen. Und da ich mit meiner, jetzt heute tippe ich mal mit meiner Fanbrille und hoffe auf ein Split, damit die Padres das Rennen um die National League West noch spannender machen können.
Gut, ich halte es, also ich habe es mir hier aufgeschrieben, aber ich frage mich gerade, was ich da getippt habe. Ja, aber ich nehme das jetzt einfach so, was mein gestriges Ich da, oder vorgestern war es, glaube ich, als ich das eingetragen habe hier. Ich nehme das einfach so, wie es hier steht. Anscheinend halte ich es mit den Diamondbacks. Hab eingangs der Folge schon gesagt, Shohei Ohtani und die Dodgers, also eigentlich Shohei Ohtani hauptsächlich, ist gerade unaufhaltsam. Aber ja, ich nehme das einfach so, wie es hier steht, sage 3-1 für die D-Backs. Wenn du mich heute fragen würdest, würde ich wahrscheinlich eher auf den Split gehen, aber wie gesagt, ich nehme es so, wie es hier eingetragen ist.
Ja, sehr schön. Also beides Tipps, mit denen Niklas nicht konform gehen würde.
Genau, genau. Ja, ich, das sprichst du was an. Wenn ich hier so durchgucke, ich tippe immer was anderes als Niklas und auch wahrscheinlich, was du tippst. Also, ich meine, hast du es jetzt gerade schon gesagt, wie du die Serie siehst? Ich glaube nicht, ne?
Ja, ich habe ja gesagt, aus Padres Sicht tippe ich mal einen Split, um die Division noch ein wenig spannender zu machen.
Gut, ist gekauft.
Ist eingeloggt.
Ja. Alles klar. Also, ja, an der Stelle sei nochmal gesagt, es wird heiß und das sind, glaube ich, alles drei sehr, sehr spannende Spiele. Falls ihr MLB-TV habt, dann kann man nur empfehlen, da mal reinzuschauen oder zumindest die Highlights sich nach den Spielen einmal zu geben. Das werde ich auf jeden Fall machen.
Apropos MLB-TV, du hast es gerade angesprochen. Falls ihr es noch nicht habt, MLB-TV wird 22 Jahre alt und man kann ihn jetzt für den Rest der Saison für $22 kaufen.
Das ist doch ein Schnapper.
Ja, also wer jetzt einsteigen möchte, unbezahlte Werbung vom Bases Loaded
Podcast. Rest der Saison heißt wahrscheinlich dann auch Playoff-Spiele.
Ja.
Ja, also da würde ich auch zuschlagen, wenn ich es nicht schon hätte.
Ja, ich auch. Genau.
Gut, aber ja, da sind wir, glaube ich, auch schon am Ende unserer Folge, ich glaube, die erste Folge ohne Niklas, wenn ich es so richtig im Kopf habe, angekommen. Ich glaube, wir haben das ganz gut gemacht, oder, Kevin?
Ja, ich glaube auch. Ich meine, die Community hat keine andere Wahl. Sie müssen jetzt mit uns beiden leben.
Sie müssen uns zuhören oder sind vielleicht auch schon raus und keiner hört uns mehr zu. Das kann natürlich auch passieren. Wir hoffen, dass es nicht so ist. Gebt uns gerne Feedback. Lasst Kommentare da. Wie hat es euch gefallen? Wie haben euch die Themen gefallen? Genau. Gerne auch. Ja. Wir haben gerade schon mal zu eingeladen. Euer Feedback oder eure Meinung zu der geplanten Regeländerung, das würde mich wirklich mal interessieren, wie die Community das so sieht. Bewertet auch gerne den Podcast und falls ihr unserer Empfehlung von der Intro heute gefolgt seid, dann wünsche ich euch gleich viel Spaß mit dem Interview von oder mit Jendrik Speer, sofern ihr es noch nicht gehört habt. Ja, geht in die heimischen Ballparks, haben wir hier noch stehen. Jetzt stehen ja auch in der Baseball-Bundesliga die Playoffs gerade an. Das müsste das Halbfinale sein, was jetzt aktuell gespielt wird am kommenden Wochenende. Von daher auch da finde ich es immer sehr, sehr spannend zu schauen, was so im deutschen Baseball passiert. Genau. Ja, von mir aus keine weiteren Worte, Kevin.
Nein.
Ach so, doch. Ich habe noch was. Und zwar, also was für dich. mein berühmt-berüchtigter Outspruch von dir.
Ja, hau raus.
Nee, du musst. Also ich habe den eingeleitet.
Ach, du hast den eingeleitet. Dein Outspruch. Ich war noch gar nicht so weit. Du hast jetzt so viele Aufforderungen rausgeknallt.
Ja,
ist ich weiß nicht, ob du es vergessen hast. Folgt uns auf Instagram. Und zu guter Letzt, auch noch ganz wichtig, kauft euch eine Kerze von Taylor Swift. Dann läuft es besser. Die Chicago Cubs machen es vor. Und das ist dann jetzt auch mein Outspruch. Habt eine gute Woche.
Perfekt. Macht's gut. Ciao.